ARD.
Deutschland muss seine Interessen, Deutschland muss seine Sicherheit und seine Freiheit sowie seinen Wohlstand eben auch im Weltraum schützen und verteidigen. Und die Themen sind Kommunikation, Navigation oder Erdbeobachtung. Sie alle sind zugleich zivile, wirtschaftliche und militärische Fragen. Alte Denkmuster, die zwischen zivil und militärisch scharf trennen wollen, sind aus der Zeit gefallen. Sie helfen uns nicht weiter. Im Gegenteil, sie blockieren uns. Und meine Damen und Herren, wir nehmen dafür richtig Geld in die Hand. Allein bis 2030 planen wir, Haushaltsmittel in Höhe von 35 Milliarden Euro in Projekten einzusetzen. Diese Architektur umfasst naturgemäß eine ganze Reihe von Maßnahmen. Wir härten unsere Systeme gegen Störungen und Angriffe. Wir verbessern die Lageerfassung im Orbit durch Radare, Teleskope und durch den zukünftigen Einsatz von Wächtersatelliten. Zusätzlich müssen wir über, ja, Offensivfähigkeiten sprechen. Auch im Weltraum, meine Damen und Herren, müssen wir abschrecken können, um verteidigungsfähig zu sein. Und dazu gehören auch gewisse Offensivfähigkeiten.
Das hat Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius im September bei einer Rede auf dem Weltraumkongress des Bundesverbandes der deutschen Industrie gesagt. Und damit ist eigentlich auch schon klar, um was es heute bei uns gehen wird. Aber bevor wir weiterreden, will ich erst unseren Gasthaus für die Folge heute vorstellen, Markus Fasse vom Handelsblatt. Markus, stell dich mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
Hallo David. Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Ich bin Redakteur beim Handelsblatt und habe mich auf das Thema Verteidigung spezialisiert. Das heißt, ich schreibe über die Unternehmen, die halt Rüstungsgüter herstellen. Das sind in Deutschland ja vor allen Dingen Airbus, KNDS, Rheinmetall. Und ich bin gemeinsam mit meinem Kollegen Frank Specht, Autor des Handelsblatt Defense Briefings. Das ist ein Newsletter, den wir jeden Mittwoch herausbringen. Ja, wir haben es gerade gehört, 35 Milliarden für die Aufrüstung im Weltraum. Pistorius hat da schon ganz schön Flock eingerammt. Und ich meine, man muss sich das wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Aussagen wie, man müsse sich von alten Denkmustern verabschieden, dass zivile und militärische Anwendungen im Weltraum getrennt sein müssten. Ja, er meint damit natürlich, dass Systeme zur Kommunikation oder Navigation wie Starlink oder GPS natürlich von uns, jedem Einzelnen, jeden Tag genutzt werden, aber eben auch für Militärs total wichtig geworden sind. Und ich meine, das sehen wir ja gerade im Ukraine-Krieg, wo Starlink, eigentlich eine zivile Anwendung, ein ziviles Instrument, total entscheidend für die Kriegsparteien ist.
Ja, es freut mich, dass du dabei bist und dass wir heute darüber sprechen. Das ist wirklich ein spannendes Thema. Das Thema ist übrigens ein Hörerwunsch von Dominik, der sich so einen Blick auf so Weltraumbehörden, hat er es genannt, wie die US Space Force und das Weltraumkommando der Bundeswehr gewünscht hat. Wir machen es ein bisschen breiter als das und schauen auf die Geschichte, Gegenwart und Zukunft von Kriegsführung im All, um es mal ganz spitz zu formulieren. Da spielen diese militärischen Weltraumorganisationen natürlich auch eine Rolle. Dominik hat dann auch noch gefragt, warum die Abzeichen dieser Einheiten so aussehen wie das Logo der Sternenflotte von Star Trek. Und vielleicht finden wir da ja auch eine Antwort drauf.
Ignition sequence start. 3, 2, 1. Liftoff. We have liftoff with Apollo 14.
Ready for liftoff. Der Raumfahrt-Podcast der ARD. Mit David Beck.
Das Militär war ja schon immer ein Treiber in der Raumfahrt. In den 20er und 30er Jahren experimentierten viele Länder mit Raketen und Deutschland war da ziemlich fleißig dabei.
Ja, das ist sogar ein bisschen untertrieben, würde ich fast sagen. Das Flüssigraketentriebwerk wurde in dieser Zeit in Deutschland erfunden, also ein Triebwerk, das mit flüssigem Treibstoff funktioniert. Und ohne das wäre die Raumfahrt heute eine ganz andere und würde wahrscheinlich auch gar nicht wirklich gut funktionieren.
Ja, also eine Schlüsselfigur in dem Zusammenhang ist Werner von Braun. Das war ein junger Raketeningenieur, der rund um Berlin rum experimentiert hat in den 20er Jahren und den dann sozusagen die Nazis für sich eingespannt haben. Der hat für die dann Raketen gebaut, die bis in den Weltraum fliegen konnten. Aber vor allen Dingen wurden die auf England am Ende des Krieges abgeschossen. Das waren die sogenannten Vergeltungswaffen, die V2, die auch wirklich schlimme Folgen hatten, gerade in London. Nach dem Krieg ging von Braun dann mit vielen seiner Kollegen in die USA und entwickelte die Saturn-Mond-Rakete. Da hatten die Amerikaner relativ wenig Skrupel, so einen für sich zu nutzen. Und diese Rakete ist dann tatsächlich 1969 mit den ersten Menschen zum Mond geflogen. Da gleichzeitig aber auch die Russen immer größere Raketen gebaut haben und in den Weltraum geflogen sind, haben sich dann beide Seiten darauf geeinigt, dass man ein Abkommen schließt, nämlich den Weltraumvertrag von 1967. Und der legt fest, dass der Weltraum eigentlich niemanden gehört und dass im All auch keine Massenvernichtungswaffen stationiert werden dürfen. Das war beiden Seiten ganz wichtig, weil sie davor Angst hatten, dass im Weltraum auch Atombomben stationiert werden und gezündet werden können. Und daran haben sich tatsächlich bis heute auch alle gehalten. Dennoch wurde der Weltraum dann über die Jahre immer wichtiger für das Leben auf der Erde. Einerseits kann man ja viele Daten über das Leben auf der Erde sammeln. Also wenn man sich mal vorstellt, die ganze Klimaforschung ist ja eigentlich ohne die Beobachtung aus dem Weltraum gar nicht möglich. Man kann aber eben auch seinen Gegner ausspionieren, schauen, wo hat er seine Waffen stehen, wo hat er seine Raketen stehen, wo ist er verwundbar. Und so ist eben das Militär bis heute hoch interessiert am Blick aus dem Weltraum.
Ja, und diese Spionage oder Aufklärung, wie man heute in Netz sagt, das war von Anfang an eigentlich die militärische Nutzung des Alls. Spionageflugzeuge können abgeschossen werden. Mit Satelliten ist das wesentlich schwieriger. Geht auch, kommen wir auch noch drauf. Aber es ist eben viel, viel schwieriger. Und in den USA war die militärische Nutzung des Alls eigentlich auch immer eine Aufgabe des Militärs. Die zivile Nutzung, die wurde ausgelagert sozusagen an die NASA. Die sollte sich um die friedlichen Dinge kümmern, Exploration, Forschung und so weiter. Aber klar, das überschneidet sich natürlich immer. Als es zum Beispiel daran ging, das Space Shuttle zu entwickeln, da hat es sich angeboten, das auch für militärische Aufgaben einzusetzen. Die ursprüngliche Idee war sogar, dass die Air Force ihre eigene Flotte an Shuttles mit ihrem eigenen Startplatz haben soll. Deswegen hat sich die Air Force auch in den Designprozess des Space Shuttles eingemischt, was das Shuttle viel komplexer gemacht hat, als es sein müsste. Man hört da zum Beispiel oft das Gerücht, dass das Shuttle zum Beispiel deswegen so gebaut wurde, dass es feindliche Spionagesatelliten klauen könnte, also ins All fliegen und die einsammeln und dann wieder landen. Ich wollte das jetzt mal für diese Folge endgültig recherchieren, weil ich mir da nie so sicher war, ob das wirklich stimmen kann, weil sich das ja schon nach einer sehr verrückten Idee anhört. Es scheint so zu sein, dass es vielleicht schon eine Idee war, die man irgendwann hatte, aber nicht mehr weiterverfolgt hat. Was auf jeden Fall so ist, ist, dass die Air Force dafür gesorgt hat, dass das Shuttle eine größere Ladebucht hat und in eine polare Umlaufbahn starten könnte, um eigene Aufklärungssatelliten aus dem All einzusammeln und dann wieder zur Erde zurückzubringen. Und diese Anforderung, die hat das Shuttle schon viel komplexer gemacht, als die NASA das eigentlich gebraucht hätte. Also die Ladebucht war dann zum Beispiel größer, die Flügel waren größer und das hat das alles viel komplizierter gemacht und viel teurer am Ende. Und wie gesagt, die Idee, dass man vielleicht auch feindliche Satelliten einsammeln könnte, die gab es vielleicht schon mal, weil man eben schon die Fähigkeit hatte, überhaupt Satelliten einzusammeln. Aber das wäre wirklich eine dumme Idee gewesen, wenn sie das probiert hätten. Einerseits hätten die Sowjets da vermutlich sehr schnell angefangen, ihre Satelliten zum Beispiel mit Sprengfallen auszurüsten. Wobei das vielleicht gar nicht mal nötig gewesen wäre, weil wenn sie einfach versucht hätten, die Triebwerke zu zünden, wenn dieser Satellit im Space Shuttle drin ist, dann hätte das schon zu einer Katastrophe führen können. Also, wie gesagt, diese Idee, die gab es vielleicht mal. Es ist auf jeden Fall gesichert, dass sich das Militär eingemischt hat in den Designprozess des Space Shuttles.
Ja, und in den 80er Jahren gab es dann nochmal einen großen Schub für die Militarisierung des Weltraums, nämlich das sogenannte SDI-Programm des damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan. SDI steht für Strategic Defense Initiative und es ging darum, ein System von Satelliten im Weltraum aufzubauen, um russische Atomraketen abzufangen und natürlich auch zu zerstören. Man nannte das Projekt auch Star Wars. Damals waren die Filme natürlich super populär. Und eine Idee war es, unter anderem russische Raketen mit Lasern auf US-Satelliten abzuschießen.
Unser Redakteur Philipp hat da auch ein, ja, aus heutiger Sicht muss man sagen, echt lustiges Video dazu gefunden. Das ist aus den 80ern und das sieht man auch total, was so die Animationen in Anführungszeichen angeht. Da wird erklärt, wie Teile von SDI funktionieren sollten. Und da hat auch das Space Shuttle zum Beispiel eine Rolle gespielt. Dass dann ja so kleine Bomben ins All bringen soll, mit denen dann die Raketen abgeschossen werden können. Wir hören mal kurz rein. It is time for a bold new stroke in strategic planning. Wir verlinken euch das Video natürlich in den Shownotes.
The system consists of three elements deployed in sequential zones. The first is a global ballistic missile defense, a low Earth orbit network of space trucks or carrier vehicles that deploy clusters of small non-nuclear interceptors capable of neutralizing enemy ICBMs during the initial boost phase. A second level defense catches most of the missiles that get through the first layer. Finally, a ground-based point defense.
Da gab es viele Versuche und Experimente, aber so richtig funktioniert hat das wohl nie. Insgesamt haben die Amerikaner da 30 Milliarden Dollar für SDI ausgegeben. Das wären heute wahrscheinlich dreimal so viel. Und eine Idee war es eben auch, die Russen in einen Rüstungswettlauf im Weltraum zu ziehen, die sie technisch und finanziell gar nicht mithalten konnten. Und so kam es ja auch. Die Berliner Mauer fiel, die Sowjetunion löste sich auf und Amerika investierte sein Geld dann auch für andere Dinge.
Ja, die anderen zwei großen militärischen Anwendungen des Weltalls, die haben vielleicht gar nicht so viele auf dem Schirm, weil sie für die meisten von uns eigentlich eher Alltag sind als militärisch. Kommunikation und Navigation. Aber gerade die Satellitennavigation war ursprünglich eigentlich rein militärisch. GPS wurde vom US-Verteidigungsministerium ins Leben gerufen und sollte gar nicht zivil nutzbar sein. Erst eine sehr tragische Geschichte hat dazu geführt, dass wir heute mit jedem Smartphone GPS nutzen können. 1988 flog eine Korean Airlines Maschine, eine wirklich rein zivile Maschine mit Passagieren an Bord, aus Versehen in den sowjetischen Luftraum und wurde dann von russischen Abfangjägern abgeschossen. Daraufhin kündigte dann Ronald Reagan an, dass GPS auch für die zivile Luftfahrt verfügbar sein werde. Das Militär konnte damals und könnte auch heute noch allerdings weiterhin GPS für die zivile Nutzung abschalten. Heute macht das allerdings eigentlich überhaupt gar keinen Sinn mehr, weil es mittlerweile 4 globale Satellitennavigationssysteme gibt. Und solange eins funktioniert, ist es egal, ob die anderen 3 abgeschalten sind. Darunter ist zum Beispiel auch das europäische Galileo-System. Das bringt uns dann auch schon zum nächsten Punkt. Wo stehen wir jetzt gerade, Markus? Wie militärisch ist der Weltraum?
Also sehr militärisch. Denk nur an die zahlreichen Konflikte, die der Westen mit Russland, dem Iran oder Nordkorea hat. Diese Länder werden vor allem von den USA ständig aus dem Weltraum mit Satelliten überwacht. Und gleichzeitig gibt es eben auch neue Weltraummächte. China hat ein enorm ehrgeiziges Weltraumprogramm und betreibt eine immer größere Zahl an Spionagesatelliten. Und zum anderen ist natürlich auch unsere zivile und militärische Infrastruktur ganz eng mit dem Weltraum verbunden. GPS hattest du erwähnt, aber eben auch jetzt das Internet. Also Starlink von Elon Musk, SpaceX, ist so ein typisches Beispiel. Eigentlich sollte das System mit mehreren tausend Satelliten ländliche Regionen mit Internet versorgen. Aber mittlerweile ist Starlink eben im Ukraine-Krieg das zentrale Instrument zur Steuerung von Drohnen. Und wie wichtig das ist, zeigt sich ja gerade. Der Starlink-Betreiber SpaceX hat das System ja auf russischer Seite abgeschaltet. Und seitdem haben die Russen Riesenprobleme. Die Ukraine ist wieder in der Offensive und sie erobern ja auch gerade viel des verlorenen Gebietes zurück.
Ja, das ist ja auch deswegen interessant, weil es so ein bisschen eine Privatisierung der Kriegsführung im All ist, weil jetzt auf einmal Starlink bzw. SpaceX bzw. Elon Musk das in der Hand hat, wer das nutzen darf und wer nicht. Also das ist schon auch sehr spannend. Es gibt zusätzlich zu Starlink von SpaceX auch noch Starshield. Das baut auf Starlink auf. Das sind dann aber eigene Satelliten, die eindeutig militärische Zwecke haben. Die können verschiedene Aufgaben übernehmen, entweder rein Aufklärung oder verschlüsselte Kommunikation, aber auch Raketen, Frühwarnung oder Zielerfassung. Also auch das ist interessant. Und das alles wirft aber auch eine Frage auf, die Boris Pistorius eigentlich in seinem O-Ton vom Anfang schon beantwortet hat. Nämlich, können wir noch zwischen ziviler und militärischer Raumfahrt trennen? Pistorius sagt nein, das geht eigentlich nicht wirklich. Es gibt ja kaum Anwendungen, die wirklich rein militärisch sind. Und wirklich aktive, offensive Waffen gibt es wahrscheinlich noch keine so richtig im All. Also die klassische Kriegsführung, die findet im All so noch nicht statt.
Pistorius hat ja klar gesagt, es geht jetzt darum, die eigenen Systeme zu härten. Also was meint er damit? Er meint damit vor allen Dingen, dass man Satelliten robuster herstellt, dass man eine widerstandsfähige Elektronik einbaut, dass man redundante Systeme, also mehr Stromversorgung, wenn die einmal ausfällt, dass der Satellit auch weiter arbeiten kann. All diese Dinge, die will man jetzt machen. Und man sucht jetzt auch nach Wegen, und das finde ich interessant, wie man sich wehrt. Ja, also wie man zum Beispiel unfreundliche Satelliten abdrängt mit eigenen Satelliten oder sie elektronisch stört oder sie auch notfalls eben abschießt. Und das ist neu. Und das verbirgt sich eben hinter diesem Satz, wir brauchen jetzt auch offensive Fähigkeiten.
Raumfahrtagenturen wie die NASA oder die ESA, die haben eigentlich einen klaren Auftrag, Raumfahrt für friedliche Zwecke zu betreiben. Im ESA-Gründungsvertrag steht, Zitat, Zweck der Organisation ist es, die Zusammenarbeit europäischer Staaten für ausschließlich friedliche Zwecke auf dem Gebiet der Weltraumforschung, der Weltraumtechnologie und ihrer weltraumtechnischen Anwendungen im Hinblick auf deren Nutzung für die Wissenschaft und für operationelle Weltraumanwendungssysteme sicherzustellen und zu entwickeln. Ja, sehr langer, komplizierter Satz. Das Wichtige ist eben, ausschließlich friedliche Zwecke steht da drin. Bei der ESA-Ministerratskonferenz letztes Jahr im November wurde beschlossen, dass sich die ESA auch der Entwicklung von Raumfahrttechnologien und Systemen für Sicherheit und Verteidigung widmen soll. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schwierig, friedliche Zwecke und Verteidigung in Einklang zu bringen, weil Verteidigung für mich eindeutig militärisch ist. Für ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher ist das kein Problem. Stichwort Dual Use.
The dual use part you mentioned is part of a new strategic orientation. It does not need a change of our convention because we have discussed this at length last year. The wording peaceful purposes is really interpreted for defense and we can work in defense and that's exactly what we're doing.
Also für ihn passt friedlich und Verteidigung schon zusammen, sagt er. Was die ESA macht, habe nämlich nichts mit Angriff zu tun. Damit meint er, dass das ja quasi Friedenssicherung ist und damit sind das eben schon friedliche Zwecke.
Pistorius macht Politik für Deutschland, das müssen die Rollen richtig verstehen. Ich bin der Generaldirektor der Europäischen Weltraumagentur und wir arbeiten für Verteidigungszwecke und nicht für andere Zwecke. Das heißt, für unseren Bereich arbeiten wir in Verteidigungsaufgaben. Das heißt, das ist genau das, was wir vorschlagen. Das System, das wir vorschlagen, dieses ERS, ist ein System für Intelligence, Resilience, Surveillance, wie man das im Jargon nennt, das hat mit Angriff nichts zu tun. Das ist eine Verteidigungsaufgabe, die wir brauchen.
ERS, European Resilience from Space, ein System für Information, Resilienz und Aufklärung. Markus, was ist damit gemeint?
Ja, das ist ja genau der Witz an der Sache. Du kannst heute eben ein Land angreifen, ohne einen Schuss abzugeben. Über den Cyberwar. Ja, denn haben wir ja gerade gesagt, Navigation und Internet hängen an Satelliten. Und wenn das nicht mehr funktioniert, dann fliegt kein Flugzeug mehr. Handys funktionieren möglicherweise nur noch total eingeschränkt. Banken sind aufgeschmissen und das ganze öffentliche Leben liegt relativ schnell am Boden. Denn, und das ist eben genau das Problem. Ja, du kannst Satelliten relativ leicht stören. Du kannst sie aus der Bahn werfen. Du kannst sie blenden. Du kannst sie jammen, also elektronisch durcheinander bringen. Und da weiß man teilweise auch gar nicht, ob das mit Absicht passiert oder ob das einfach so Zufälle sind, dass ein Satellit mal den anderen rammt. So erklären uns das zumindest die Militärs, die sagen, naja, wo ist die Absicht? Wo ist einfach klare Sabotage? Und genau deswegen haben die ja angefangen, das wirklich sehr genau sich anzuschauen. Es gibt das Weltraumkommando der Bundeswehr, das arbeitet ja seit 2 Jahren, das nichts anderes macht erstmal, als zu gucken, was passiert da oben. Ja, wo stehen unsere Satelliten? Wie nah kommen andere Satelliten? Was machen die da? Welche Absichten haben da? Und Das ist jetzt die Aufgabe dieses Weltraumkommandos. Aber es geht eben auch um mehr. Wir haben ja schon gesagt, dass der eigentliche Nutzen militärischer Raumfahrt vor allem auch darin besteht, Informationen aus dem Weltraum über potenzielle Gegner zu bekommen. Und im Westen haben wir ja vor allem bisher die Amerikaner, die uns mit diesen Informationen versorgen. Aber wir wissen ja auch, der allerverlässlichste Partner ist Donald Trump und diese Regierung nicht. Und deswegen hat sich jetzt Europa da auch verändert. Und hören wir doch einfach noch mal, was ESA-Chef Aschbacher zu dem Thema sagt.
Die Bedrohung ist ganz einfach, dass zum Beispiel wir uns nicht immer auf unsere Partner verlassen können. Ich nehme das Beispiel Ukraine, wo die Information für Aufklärungssatelliten, Telekommunikation heute zum größten Teil von Amerika geliefert wird. Und wie Sie in der Geopolitik natürlich sehr stark sehen, muss Europa eine eigene Kapazität aufbauen für sich selber und eventuell auch um verbündete oder befreundete Staaten zu unterstützen. Und das ist genau der Zweck dahinter. Das heißt, dass wir wirklich hier diese Unabhängigkeit schaffen müssen. Aber ich bin nicht Politiker. Diese Priorität wird vorgegeben von den Politikern. Ich bin derjenige, der diese Prioritäten aufnimmt und dann im Weltraum Infrastruktur umwandelt, Satelliten baut, Systeme baut, die dann ab jemanden übergeben werden zum Betrieb.
Ja, Aschbacher sagt, wir können uns nicht mehr voll auf unsere Partner verlassen. Es sei eben eine geopolitische Notwendigkeit, dass Europa nun seine eigenen Fähigkeiten in diesem Gebiet aufbauen müsse.
Und noch einmal ein bisschen konkreter, Pascal Leguet, Sicherheitsberater von Aschbacher.
Donc ce qui nous manque, c'est des moyens de revisite, c'est-à-dire plus de satellites, pour être sûr de pouvoir acquérir les données nécessaires rapidement. Donc, et ensuite des moyens de transmission sécurisés, rapides, pour transmettre ces données vers le sol. Et ensuite, les moyens de transformer ces données brutes en données utilisables par les acteurs qui sont sur le terrain.
Und er sagt, uns fehlt eine hohe Revisit-Frequenz, also viele Überflüge in kurzer Zeit. Wir brauchen also mehr Satelliten, um die Daten schneller aufnehmen zu können. Wir brauchen sichere, also verschlüsselte und schnelle Übertragungswege für die Daten. Und wir müssen sie auch weiterverarbeiten können, um sie dann den Nutzern am Boden oder vor Ort zur Verfügung zu stellen. Ja, Copernicus Sentinel hat zwar eine weltweite Abdeckung, liefert aber nur ungefähr so 3 bis 7 Bilder pro Tag. ERS strebt eine Frequenz von 30 Minuten an. Da geht es vor allem um die Überwachung der Ostgrenze der NATO, speziell die Grenzen von Estland, Lettland, Litauen. Dort stehen demnächst nämlich Tausende von NATO-Soldaten, auch Bundeswehrsoldaten, direkt russischen Truppen gegenüber. Und die Deutschen und die anderen NATO-Staaten wollen natürlich zu jeder Tages- und Nachtzeit genau wissen, was da auf der anderen Seite passiert und eben nicht nur 3-mal am Tag.
Ja, und damit schauen wir auch schon in die Zukunft. Wie wird sich die militärische Nutzung des Alls verändern? Allein in Deutschland soll laut Verteidigungsminister Boris Pistorius sagen. Ich weiß nicht, ich glaube, es geht anderen Menschen bestimmt auch so. Ich sage jetzt nur Pistorius. Allein in Deutschland soll laut Verteidigungsminister Pistorius einiges auf uns zukommen. Lass nochmal schnell in den O-Ton vom Anfang hören.
Diese Architektur umfasst naturgemäß eine ganze Reihe von Maßnahmen. Wir härten unsere Systeme gegen Störungen und Angriffe. Wir verbessern die Lageerfassung im Orbit durch Radare, Teleskope und durch den zukünftigen Einsatz von Wächtersatelliten. Zusätzlich müssen wir über, ja, Offensivfähigkeiten sprechen. Auch im Weltraum, meine Damen und Herren, müssen wir abschrecken können, um verteidigungsfähig zu sein. Und dazu gehören auch gewisse Offensivfähigkeiten.
Also, was will er anschaffen? Mehr Radare und Teleskope? Man könnte auch sagen, Spionagesatelliten, die eben vor allem Russland im Auge behalten sollen. Das hat Gründe. Deutschland hatte zu Beginn des Ukraine-Krieges einfach viel zu wenig Aufklärungssatelliten, die Bilder über den russischen Aufmarsch geliefert haben. Die Informationen kamen meist von den Amerikanern und von denen wollen wir uns ja jetzt unabhängiger machen. Interessant finde ich auch, was Pistorius zu den offensiven Fähigkeiten sagt und wie er da von Wächtersatelliten spricht. Wir haben uns da mal ein bisschen umgehört, auch in der Industrie, was er denn damit meint. Und damit sind eben Satelliten gemeint, die unsere eigenen Satelliten, vor allem auch Spionagesatelliten, vor unfreundlichen Satelliten schützen. Denn Das hatten wir ja eben schon gesagt, es kommt immer häufiger vor, dass neben westlichen Satelliten chinesische oder russische Satelliten stehen, die diese auch mal blenden oder elektronisch stören. Und diese Wächtersatelliten sollen eben diese unfreundlichen Satelliten notfalls auch mal abdrängen, aus der Bahn ziehen, um eben die eigenen zu schützen. Es ist alles ziemlich crazy, klingt nach James Bond, aber in so einer Welt leben wir mittlerweile.
Die Bundeswehr will auch ganz eindeutig eigene Kapazitäten schaffen, aber auch gemeinsam mit den Partnern in der EU arbeiten. Da ist ein Projekt, das immer sichtbarer am Horizont wird. Das heißt Iris Squared, also Iris im Quadrat sozusagen. Das soll eine Satellitenkonstellation von bisher so knapp 400 Satelliten werden, die sichere Kommunikation sicherstellen sollen. Für Behörden, fürs Militär, aber auch für private Nutzer tatsächlich. Also es ist auch wieder so ein bisschen Dual-Use-Projekt, wobei auch bei den privaten Nutzern geht es um Sicherheit. Sichere Kommunikation zwischen Unternehmen kann ja auch wichtig sein für die Sicherheit der EU. Und es soll eben auch um die Überwachung und Vernetzung von kritischer Infrastruktur gehen, die auch vor Cyberangriffen geschützt werden soll. Also es geht auch um hybride Verteidigung sozusagen, wenn man von hybrider Kriegsführung spricht. Was ja auf jeden Fall auch immer wichtiger wird. Gerade letzte Woche hatten wir ja wieder einen Cyberangriff auf die Bahn, bei dem das Buchungssystem lahmgelegt wurde. Das ist jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig wichtig, aber man kann sich schon vorstellen, dass wenn irgendwie mehr bei der Bahn lahmgelegt wird oder auch im Stromnetz, dass das zu einem Problem werden kann.
Ja, absolut. Aber es ist eben eine weltweite Aufrüstung. Ja? Und wir haben eben über SDI gesprochen und Star Wars und die Pläne von Ronald Reagan. Und natürlich muss auch US-Präsident Donald Trump da groß auftrumpfen. Er nennt das Projekt jetzt Golden Dome, eine Raketenabwehr im Weltraum. Der will für 175 Milliarden Dollar ein Netz aus Satelliten und Abwehrraketen aufbauen, ein Teil übrigens auf Grönland, um russische und chinesische Raketen abwehren zu können. Ja, und das ähnelt natürlich verblüffend den Star Wars-Fantasien seines Vorgängers Ronald Reagan. Und auch heute sagen aber viele Experten, das ist viel zu monströs und teuer. Aber das Beispiel zeigt eben einmal mehr, der Weltraum wird für die Militärs leider immer wichtiger.
Mir ist letztes Jahr noch eine sehr spannende, wenn auch wirklich leicht angsteinflößende Kooperation untergekommen, die wirklich noch Zukunftsmusik ist. Aber da ging es um die Space Defense Alliance. Da haben sich zwei Unternehmen zusammengeschlossen. Einmal ist das Atmos Space Cargo, ein kleines Start-up, das uns hier in der Redaktion eigentlich fast nur aufgefallen ist, weil sie wenige Kilometer von Baden-Baden entfernt im beschaulichen Lichtenau sitzen. Die entwickeln eine Frachtrückkehrkapsel, also eine Kapsel, die den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre überlebt. Da kann man dann zum Beispiel wissenschaftliche Experimente im All automatisch durchführen lassen und dann zur Erde zurückbringen. Der andere Partner in dieser Space Defense Alliance ist Arx Robotics aus Oberding in der Nähe des Münchner Flughafens.
Kennen wir gut hier.
Ja. Und die entwickeln Roboter für militärische Anwendungen, zum Beispiel der Gerion RCS. Das ist so ein, sieht aus wie so ein kleiner ferngesteuerter Panzer, muss man eigentlich sagen. Ist es eigentlich auch, also ein gepanzertes Kettenfahrzeug, das aber ferngesteuert ist oder auch selbstständig als Roboter eben handeln kann. Ja, da kann man alles Mögliche draufpacken, zum Beispiel Ausrüstung oder eine Liege, um Verletzte zu transportieren, aber auch Waffen. Und das Ziel der Space Defense Alliance ist, diese zwei Dinge zu verbinden. Im All soll eine Flotte von diesen Rückkehrkapseln stationiert sein, in denen dann diese Roboter sind und auf ihren Einsatz warten. Und dann sollen die innerhalb von 45 Minuten jeden Punkt auf der Erde erreichen können. Und da kommen wir wirklich so, finde ich auch schon wieder so in diesen James-Bond-Science-Fiction-Bereich. Also ja, ich stelle mir das dann so vor, es regnet Kampfroboter aus dem All. Wirklich noch Zukunftsmusik, aber schon auch ein bisschen beängstigend.
Ja, absolut. Also das ist wirklich Star Wars. Und das sind wirklich Dinge, ich glaube, die muss man sich klar machen. Also es klingt einerseits irgendwie nach verrückt und Zukunftsmusik, aber andererseits, wenn man sieht, irgendwie wie sich die Raketentechnik weiterentwickelt, wie teilweise billig es eben auch wird, solche Sachen in den Weltraum zu schießen, zu stationieren und wie groß das Interesse der Militärs ist, über solche Fähigkeiten zu verfügen, muss man wirklich sagen, ja, also so etwas kann in 10, 15 Jahren wirklich möglich sein.
Ja, Ja, Markus, lass uns mal ein Fazit ziehen. Wie siehst du das? Stehen wir vor einer wirklichen Militarisierung des Weltraums? Ist das gerade ein Paradigmenwechsel oder war es immer schon so, dass einfach viel Militär, viel Kriegsführung im All war und das wird jetzt nur sichtbarer?
Ja, ich glaube, es ist beides, ja. Also Spionage aus dem Weltraum gab es schon immer und wir haben ja gesehen, zum Beispiel die Raketentechnik, die war immer auch von beiden Seiten getrieben. Also einerseits hat man versucht, irgendwie in den Weltraum zu kommen, andererseits haben die Militärs das natürlich relativ schnell genutzt und dann eben auch Waffen auf diese Raketen gepackt und gesehen, dass es natürlich eine sehr mächtige Waffe ist, um mögliche Gegner irgendwie zu treffen, weil Raketen sind sehr schnell, sehr zielgenau und wenn man so eine Waffe hat, dann ist man natürlich sehr schnell einem möglichen Gegner überlegen. Aber wir haben ja auch gesehen, dass immer mehr unserer Infrastruktur, die wir hier auf der Erde brauchen, im Weltraum mittlerweile ist. Und ja, man kann einfach, wenn man Satelliten lahmlegt, ganze Länder lahmlegen. Also ich glaube, vielen ist gar nicht bewusst, wie viel unseres Lebens hier auf der Erde vom Handy über Navigation bis zu Daten, die Banken oder sonst wer braucht, irgendwie mit dem Weltraum verknüpft sind. Und die Möglichkeit, ein Land lahmzulegen, ist heute sehr viel einfacher, wenn man es einfach im wahrsten Sinne des Wortes im Weltraum ausknipst. Und das, glaube ich, ist eine Sache, die wir uns klar machen müssen. Und dann natürlich auch, ich sag mal, die harten militärischen Anwendungen. Ja, das sehen wir ja im Ukraine-Krieg, das sehen wir aber auch im Krieg, den die USA mit dem Iran oder Israel mit dem Iran geführt haben. Jedes moderne Waffensystem braucht heute Daten aus dem Weltraum und macht einfach jede Anwendung präziser oder überhaupt erst möglich. Und dann sieht man, wie wichtig das heute ist und wie dominant auch die USA noch sind und warum Europa so ein wahnsinniges Interesse hat, da jetzt aufzuholen und sich auch von den USA unabhängig zu machen im Weltraum.
Mir ist bei der Recherche aber auch noch eine Sache aufgefallen. Wir sprechen sehr viel darüber, dass die Grenze zwischen zivil und militärisch immer unschärfer wird. Das hat Boris Pistorius gesagt. Und ja, Dual Use ist ein geflügeltes Wort, was seit Jahren immer häufiger gesagt wird, das im All auf jeden Fall natürlich auch viel Anwendung findet. Aber wenn wir so in die Zukunft schauen, auf Starshield, auf Golden Dome, die Bundeswehr, die eigene Satellitenkapazitäten haben will oder dann eben sowas wie die Space Defense Alliance, da gibt's ja dann doch wieder so rein militärische Anwendungen. Und eigentlich auch mehr, als es bisher gab, habe ich das Gefühl. Und so gesehen könnte man sich vielleicht denken, vielleicht sind wir gerade nur in einer Übergangszeit, in der es eben diese Dual-Use-Projekte gibt viel oder in der die sehr wichtig sind. Und dann finde ich es eigentlich auch ein bisschen gefährlich, dass zivile Einrichtungen wie die ESA dauerhaft zu einem militärischen Organ schon auch ein bisschen gemacht werden, wenn da jetzt Verteidigung wirklich Teil des Auftrags ist oder wenn Boris Pistorius eben sagt, lasst uns nicht mehr in diesen Schubladen denken, lasst uns nicht mehr zivil und militärisch trennen wollen. Ich finde eigentlich, wir sollten diese Einrichtungen schon auch dauerhaft wirklich getrennt lassen. Die ESA ist ja nicht mal wirklich die Raumfahrtagentur der EU. Das ist die Agentur der Europäischen Union für das Weltraumprogramm, kurz EUSPAR genannt, die auch das Galileo-Navigationssystem übrigens betreibt. Die ESA ist eigentlich nur eine Raumfahrtagentur in Europa. Da gehört Großbritannien und die Schweiz mit dazu, die nicht in der EU sind. Kanada auch, was einerseits dann wirklich einen schönen internationalen Charakter hat. Aber wenn da militärische Aufgaben dann auch noch drin sind, dann finde ich, ist das schon schwierig. Wie siehst du das?
Ja, ich fürchte, solange vor allem Russland, China, die USA und jetzt eben auch Europa sich zunehmend als Rivalen oder als Gegner, Feinde sehen, wird diese Militarisierung schon weitergehen. Und übrigens, der ESA geht es da übrigens nicht anders als anderen Institutionen auch. Ja, ich meine, es gibt eine große Diskussion, auch an deutschen Universitäten und Forschungseinrichtungen, die haben ja noch teilweise Zivilklauseln, die militärische Forschung eigentlich ausschließen, aber die fallen jetzt immer mehr. Aber wenn wir jetzt über die ESA nochmal sprechen, also ich meine, es wird ja jetzt nicht komplett dem Militär unterstellt. Ja, sie bleibt ja im Wesentlichen immer noch zivil. Ja, die ganzen Erdbeobachtungsprogramme, Klimawandel, oder die Erforschung von Kometen oder fernen Planeten, das bleibt ja alles auch Hauptzweck der ESA. Und die ESA ist ja übrigens auch bei dem Artemis-Programm dabei. Das ist ja das neue Mondprogramm der Amerikaner, die ja, wenn es gut geht, im nächsten Jahr schon wieder auf dem Mond landen und eine dauerhafte Mondbasis errichten. Da sollen ja auch europäische Astronauten mitfliegen. Und ich finde ehrlich gesagt, das ist wirklich ein tolles Projekt, das auch die Menschen wieder vereinen könnte und auch den friedlichen Zweck der Raumfahrt wieder unterstreichen könnte. Ich meine, hey, von Flügen zum Mond oder zum Mars haben wir alle geträumt. Und ja, vielleicht ist das dann auch wieder etwas, was die Menschen verbindet und wo man zu der eigentlichen Idee von Raumfahrt zurückkommt, nämlich das Erforschen von fernen Planeten und des Weltraums.
Ja, ich glaube, weil dieser Traum Menschen verbindet, gibt es auch diesen Podcast, weil sich eben Menschen, die von Raumfahrt, von Flügen zum Mond und zum Mars träumen, sich gefunden haben in dieser Redaktion, um diesen Podcast zu machen. Aber ich habe ja noch angeteasert, dass ich Dominiks Frage beantworten wollte. Warum sehen die Logos von US Space Force und des Weltraumkommandos aus wie das der Sternflotte aus Star Trek? Also falls ihr gerade nicht wisst, wie diese Logos aussehen, das sind alles so Dreiecke eigentlich. Also die sind höher als breit. Das, der Sternflotte hat noch so einen kleinen Schwung drin, aber genau, es sind alles diese Dreiecke. Und tatsächlich muss man, glaube ich, eigentlich andersrum fragen, warum sieht das Logo der Sternflotte aus wie das der US Space Force? Die US Space Force ist tatsächlich deutlich jünger als Star Trek. Sie ist erst ein paar Jahre alt. Aber das Delta-Symbol, so heißt dieses Dreieck, wurde in den USA schon von Anfang an für die Raumfahrt verwendet. Von der Air Force ganz am Anfang, also in den 50er Jahren schon, und dann auch von der NASA. Und das war alles vor Star Trek. Und das hat sich dann eben durchgezogen bis zur US Space Force und ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das Logo der Weltraumkommando dieses Delta-Symbol hat. Wir verlinken euch ein Video, das die Geschichte des Delta-Symbols in der Raumfahrt erzählt. Und da finde ich spannend, vielleicht kommt es sogar aus der Raketengleichung, die noch mal älter ist. Also die ist schon aus dem 19. Jahrhundert. Und das ist eine ziemlich wichtige Gleichung in der Raumfahrt, mit der sozusagen die Reichweite einer Rakete berechnet werden kann. Das nennt man Delta V. Also da ist der griechische Buchstabe Delta drin und dann ein V für die Geschwindigkeit. Und das ist eigentlich die wichtigste Kennziffer einer Rakete. Und es kann sein, dass da das Delta herkommt. Ja, danke Dominik dir für die Anregung zu diesem Thema. Falls ihr auch einen Themenwunsch habt oder Kritik oder Lob, dann schreibt uns an liftoff@ard.de oder hinterlasst uns einen Kommentar, falls das in der Podcast-Plattform eurer Wahl funktioniert und gerne auch eine Bewertung, falls das funktioniert. Ja, Markus, mehr von dir kann man beim Handelsblatt lesen, unter anderem in eurem Newsletter Defense Briefing.
Genau, im Defense Briefing gehen wir genau solchen Fragen nach. Was sind die wichtigsten Gesprächsthemen in der Politik und in der Rüstungsindustrie? Da teilen wir alles, was wir und unsere Korrespondenten aus den Gesprächen mit unseren Kontakten eben aus Politik und Unternehmen erfahren. Und da teilen wir eben unsere besten Geschichten und Recherchen. Bekommt ihr jeden Mittwochnachmittag, müsst euch einfach nur anmelden.
Den Link, wo ihr euch da anmelden könnt, den findet ihr in den Shownotes. Und wer lieber was zum Hören haben will, der wird auch bei uns in der ARD fündig. Im Podcast Streitkräfte und Strategien sprechen die Hosts mit ARD-Reportern in der Ukraine und in anderen Ländern, die sich zunehmend bedroht fühlen. Sie diskutieren dort unter anderem, wie lange der Frieden an der russischen Grenze hält und wo Europa bereits von einem hybriden Krieg betroffen ist. Antworten geben im Podcast Militärhistoriker und Sicherheitsexpertinnen. Hört gerne rein, zum Beispiel in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Den Link bekommt ihr natürlich auch in den Shownotes.